Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2026, zweite Staffel Becker Petkovic, der Podcast, den alle Tennisfans dieser Welt hören. Und wenn sie kein Deutsch können, dann hören sie ihn trotzdem. So gut sind deine Expertenanalysen, Boris. Boris, Happy New Year, wie geht's dir? Ich sag zweite Staffel, aber wir haben eigentlich nie aufgehört, oder? Wir
hatten Nein, das ist aber in der Tat das zweite Jahr. Happy New Year, zum ersten Mal wieder hier live vom Mikro. Wie waren die Weihnachtstage? Du bist schon relativ früh nach Australien geflogen, ne? Wie geht's dir?
Ja. Mir geht's super. Ich bin am 29. geflogen. Also ich hatte Weihnachten zu Hause. Deswegen ist alles gut. Und falls sich jemand fragt, was hinter mir auf dem Fernsehen läuft, gerade Werbung. Aber eigentlich läuft da Waschero gegen Davidovic vor China. Also ich bin schon seit ungefähr dem 31. Dezember voll im Tennisfieber, Boris. Wie geht's denn dir? Weil ich weiß, du hast ein kleines süßes Bündel zu Hause jetzt, auf das du Acht geben musst. Und wie ist der Schlaf? Und zweitens, wie wichtig ist Tennis dann noch, wenn so ein kleines Baby dabei ist?
Ja, die Prioritäten haben sich natürlich ein bisschen verschoben. Priorität 1 ist natürlich meine Frau und meine Tochter Zoe und wir hatten eine schöne Weihnachtszeit, auch mit anderen Kindern und habe ja auch eine Tennispause gemacht. Es gab ja auch nichts zu sehen und nichts zu kommentieren, aber so ab Anfang Januar wieder gejuckt bei mir und habe natürlich dann Sydney mir angeschaut, die deutsche Mannschaft, wie sie dann leider gegen Polen verloren hat. Ich habe mir das Turnier Brisbane angeschaut, bei den Damen und Herren, auch Hongkong. Also so langsam wurde ich wieder infiziert vom Tennis-Virus und bin eigentlich jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Heute ist ja die Auslosung passiert in Melbourne. Und da werden wir bestimmt einige Sätze auch dazu sagen. Also es freut mich, dass es wieder losgeht, genau.
Ja, das freut mich. Also mir macht es immer so Spaß, wenn du über Tennis sprichst, weil manchmal frage ich mich, ich bin ja ein paar Jahre jünger als du und manchmal frage ich mich, ob das irgendwann weggeht, diese Tennisleidenschaft, ne? Ob ich in 5 Jahren irgendwann genug davon habe, kurz nach Weihnachten nach Australien zu fliegen. Bisher ist das noch überhaupt nicht der Fall. Und immer wenn ich mit dir spreche, habe ich das Gefühl, es geht auch nie weg, weil selbst wenn du mal 2-3 Wochen nicht so viel Lust auf Tennis hast oder dich auf andere Sachen konzentrierst, es kommt immer wieder. So habe ich zumindest das Gefühl bei dir.
Ja, also es nimmt eher zu im Alter. Also wenn man wirklich infiziert ist und Tennis mit Liebe und Leidenschaft verfolgt, dann nimmt das eher zu, weil es natürlich auch der Wechsel spannend ist, ne? Von der älteren Generation zur neuen Generation bei den Damen wie bei den Herren. Der Sport hat sich ja ein bisschen verändert. Die ehemalig besten Spieler und Spielerinnen sind jetzt die Trainer von den besten Spielern.
Stimmt,
also ist auch eine tolle Geschichte. Also man kennt sich ja dann wirklich auch 40 Jahre. Und ja, man muss aber auch so eine Pause machen, weil manchmal wird es dann zu viel und dann wird man auch vielleicht zu, hat man die Tennisbrille zu sehr auf und sieht nicht mehr so das Vor und Danach. Aber nach der Winterpause bin ich wieder frisch und frei freue mich über die möglichen Siegerinnen und Sieger der Australian Open 2026 zu sprechen.
Ja, und bevor wir darüber sprechen, ich habe nämlich hier wie immer meine Zettel liegen, Boris. Ja. Ich habe das Männer- und das Frauenfeld vor mir. Und das ist natürlich der Fokus unserer heutigen Episode. Aber gerade weil hast du mich an was erinnerst, deswegen muss ich dir jetzt direkt 2 Pistolen auf die Brust setzen. Bitte. Nicht nur eine. Die erste, hast du die Diskussion zwischen Tsonga und Muratoglu mitbekommen?
Habe ich mitbekommen, ja.
Ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, vielleicht für die Zuschauer und Zuschauerinnen beziehungsweise Zuhörer und Zuhörerinnen, die es nicht mitbekommen haben. Tsonga hat gesagt, dass er Alcaraz und Sinner, also ich erkläre es einfach mal ohne meine Meinung dazu. Er hat gesagt, dass Sinner und Alcaraz wahnsinnig gut sind, aber dass man beachten muss, dass die Top 3 damals, also Federer, Nadal und Djokovic, deutlich schwierigere Gegner schlagen mussten, dass er fand, dass die Top 10 damals stärker waren als die Top 10 heute. Daraufhin hat Muratoglu ihm widersprochen Und es scheint so, als wären die meisten Leute auf Tsongas Seite, eigentlich glaube ich sogar 80%.
Ja.
Und Muratoglu sagt, nein, die wären genauso gut, vielleicht sogar besser, weil Tennis sich immer weiterentwickelt. Hast du eine Meinung dazu? Oder ich weiß, Das ist jetzt überhaupt nicht abgesprochen. Das sind so diese klassischen Becker-Petkovic-Dinger, wo wir was anderes machen wollten. Aber es ist mir irgendwie gerade eingefallen, als du deine Sachen
erzählt hast. Erstmal habe ich großen Respekt vor beiden, Muratoglu wie Joao Wilfried Tsonga. Aber Tsonga war langjähriges Mitglied in der Top Ten. Und ich habe eigentlich mehr Respekt für einen Top-10-Spieler, der auf Wimbledon Center Court war, der gegen Djokovic und Co. Silber gespielt hat und das fast über ein Jahrzehnt, als gegenüber dem besten Trainer der Welt oder vermeintlich besten Trainer generell. Weil ich einfach denke, wenn du selbst auf dem Platz gespielt hast, weißt du einfach besser, um was es geht. Du kannst der beste Trainer der Welt sein, wenn du den Sport selber nie ausgeübt hast und nie den Druck vor einem Wimbledon-Finale gespürt hast als Spieler, dann kannst du den Spieler in dem Moment einfach nicht so gut verstehen. Deswegen respektiere ich die Meinung von Tsonga mehr wie die von Muratoglu. Jetzt bei allem Respekt vor beiden, ne?
Ja, absolut. Wir haben ja auch über Patrick ein paar Mal schon gesprochen und ich glaube, das ist ohne jeglichen Disrespekt. Aber ich bin auch auf Joes Seite und ich will auch gar nicht ohne Respekt für die jetzigen Top 10. Ich finde, wo ich meine Probleme mit habe, ich glaube, es ist eine Falschannahme, davon auszugehen, dass sich Sport immer nach vorne entwickelt, weil ich bin jetzt nicht seit 50 Jahren dabei, aber ich beobachte Tennis jetzt auch schon seit 20 Jahren und in meiner Erfahrung ist es eher so, dass es in Wellen vonstatten geht. Es gibt immer viel stärkere Generationen und dann gibt's mal ein paar schwächere Generationen. Dann kommt ein Riesensprung, wo du dann Carlos Alcaraz siehst, der auf einmal alle Generationen davor in sich vereinigt, ne? Und dann kommt ein Jannik, der irgendwie wie Djokovic, aber als künstliche Intelligenz ist und so. Also es gibt dann wieder diesen extremen Sprung. Aber ich finde aus meiner Beobachtung nicht, dass Sport sich immer, oder Tennissport, ich kann jetzt nicht für andere Sportarten reden, aber dass der Tennissport sich immer nur nach oben entwickelt hat. Ich finde schon, dass es zwischendurch auch mal ein paar Talebenen gab, bevor sie dann wieder den riesigen nächsten Sprung gemacht haben.
Ja, das ist eine Diskussion, die ich mit meinen großen Söhnen, also Noah und Elias habe, 31 und 26, die natürlich glauben, dass die heutigen Sportler deutlich besser waren wie die früheren Sportler. Mhm. Und da ich etwas älter bin, sage ich, also Michael Jordan war besser als LeBron James. Ja. Oder ich behaupte, Maradona war besser als Messi. Und die sagen alle, bist du wahnsinnig? Messi ist mit Abstand der beste Fußballer Zeiten, sage ich. Das können wir leider nicht beweisen.
Ja.
Nur was ich sehe im Tennis ist, dass ein 38-jähriger Djokovic immer noch absolute Weltspitze ist. Ich meine, Sinner Alcaraz davor.
Klar.
Und dass auch ein 38er Djokovic nicht so gut sein kann wie ein 28-jähriger Djokovic. Weil er einfach körperlich nicht so stark mehr ist. Kann sich nicht mehr so schnell erholen und so weiter. Und deswegen ist das für mich das Beweis, zu sagen, wenn ein 38er Djokovic immer noch absolute Weltspitze ist, dann kann der Rest nicht mehr ganz so stark sein.
Ja, sehe ich genauso.
Das war auch der Grund, warum früher Spieler einfach früher aufgehört haben, weil sie nicht mehr absolute Weltspitze sein konnten mit 2, 3, 34. Ne? Weil der Körper einfach nachlässt. Das Spiel verändert sich, in der Regel verbessert es sich, aber auch nicht immer. Nur für mich ist das Beispiel Djokovic der Grund, warum ich meine, dass Tsonga recht hat.
Ja, super. Also ich sehe es ähnlich und wenn wir gleich aufs Draw zu sprechen kommen, sehe ich auch niemanden, der Djokovic bis zum Halbfinale ehrlicherweise gefährden kann. Aber da können wir gleich drüber sprechen, weil ich habe ja noch eine Pistole, die ich dir auf die Brust setzen wollte. Und die andere war, hast du den One-Point-Slam verfolgt?
Ich habe ihn verfolgt und ich habe ihn aber nicht genau verstanden. Also, ja, es ging einen Punkt. Aber wer hat denn gegen wen gespielt? Da ging es Amateure gegen Profis. Da ging es immer darum, also Profi nicht gegen Profi, sondern Amateure gegen Profi. Und dann Mann gegen Frau, teilweise auch. Und im Finale waren zwei Amateure, männlich und weiblich. Das ist richtig.
Also, es war...
Ja.
Du hast fast alles richtig erklärt. Es war so, dass die Profis, die spielen wollten, die haben sich sofort für das Hauptfeld qualifiziert sozusagen. Also alle, die ihr Ja gegeben haben, das waren Alcaraz, das waren Sinner, Goff, Swiatek, also es haben wirklich große Stars gespielt, Rybakina, Sakkari hat gespielt, Donna Vekic hat gespielt, Medvedev, Zverev, also es haben wirklich die ganz großen Stars alle gespielt. Alle, die gesagt haben, sie wollen spielen, haben auch sofort einen Zutritt zum Hauptfeld bekommen. Während der Quali-Wochen sind auch Qualifikationen zum One-Point-Slam gegangen. Und in den letzten Wochen doch wurden in allen Staaten, es gibt ja 5 Staaten, so wie Bundesstaaten, Victoria, ja, New South Wales, Northern Territory, ich vergesse jetzt bestimmt ein paar, Queensland. Und da wurden auch nochmal One-Point-Slams, Competitions, Wettkämpfe ausgespielt. Und die jeweiligen State Champions, also die Bundesstaatengewinner, haben sich dann für das Hauptfeld qualifiziert. Als das Hauptfeld, das war ein 64er Feld, als das quasi stand mit all denjenigen, es gab so ein paar Celebrity Wildcards, die habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen, es waren so 4 oder 5, dann wurde ganz normal ausgelost. Also es wurde gesetzt, als Nummer 1 war Carlos Alcaraz, Nummer 2 war Iga Świątek, Nummer 3 Sinner, also die sind quasi Männer- und Frauen-Weltrangliste hin und her gegangen, ne, so. Und dann wurden gesetzt, die hatten alle die erste Runde frei, hatten freilos und alle anderen wurden einfach ausgelost und dann hat man genau einen einzigen Punkt gespielt. Und es war so ein Chaos, Boris, es war so wundervoll. Ich saß mit Laura Robson, mit meiner Freundin an der Seite. Wir mussten nicht arbeiten, wir sind einfach hin, haben uns eine Tüte Gummibärchen besorgt und wir haben geschrien. Ich habe Tränen gelacht, ich habe geschrien, ich bin fast, und Sascha, oh Gott, der arme Sascha, der hat einen super Punkt gespielt und kriegt einfach von der Joanna Garland, die 117 in der Welt steht, in der ersten Runde Quali hier verloren hat, kriegt so einen Rückhand-Longline eingeschenkt. Yannick Sinner serviert einen Doppelfehler gegen einen Amateur, also direkt in die Wurzel. Carlos Alcaraz verliert den Punkt gegen Maria Sakkari und ist raus. Also es war einfach nur glorreich. Iga Świątek hat Flavio Bolli so ausgespielt, dass dem die Kreisel in den Augen standen. Die hat nur Vorhand Inside-In, Inside-Out gespielt, bis er sich fast die Beine gebrochen hat. Und am Ende hat ganz genau, wie du gesagt hast, ein Amateur gewonnen. 1 Million Australische Dollar hat er bekommen. Und er wird sich und seiner Familie jetzt ein Haus davon kaufen. Also der ist Tennistrainer irgendwo in Queensland. Das hat sein Leben verändert. Und Joanna Garland, die hat dann nicht nur Alexander Zverev rausgenommen, sondern dann auch noch Nick Kyrgios. Wow. Und es war wirklich ein absolutes Tennisfest. Das Schöne daran ist, ich meine, wie du weißt, Boris, bei einem Punkt kann alles passieren.
Genau,
alles.
Genau.
Ja. Und das macht es halt so spannend, weil wirklich Amateure eben gegen Profis gewinnen können.
Nein, und das ist wieder ein Kompliment für die Veranstalter von Melbourne, Tennis Australia. Die kommen immer wieder mit neuen Ideen. Und dann siehst du auch, wie Tennis lebt, wie groß die Fan-Begeisterung ist auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, das Stadion Rod Laver war auch ausverkauft.
Komplett insofern ausverkauft.
Also eine ganz neue Idee. Also ein Punkt zu spielen ist ideal, weil wie du sagst, da kann alles passieren. Mann gegen Frau, Amateur gegen Profi, sind alles Menschen. Sinner ist normalerweise nie nervös. Ein Doppelfehler heißt für mich, dass er hektisch war. Obwohl
ins
er zweifacher...
Netz, ins Netz auch noch.
Ins Netz auch noch. Also zweifacher Melbourne-Sieger. Ist nervös bei so einer Exhibition, also wunderbares Format und die ganze Welt spricht drüber, es geht wieder um Tennis, das freut mich.
Yeah, das war das Schöne, es war wirklich so ein Zusammenkommen, ne? Weil oftmals ist es ja dann so, ich finde gar nicht elitär, weil ich finde inzwischen machen wirklich alle möglichen Menschen Sport, spielen alle möglichen Menschen Tennis, es ist nicht immer nur die Elite, aber es wird ja dann oft so elitär, so ja die Profis und die sind so viel besser und man kann nicht miteinander spielen und das war so schön, dass alle zusammenkamen, es konnten Frauen gegen Männer spielen, es konnten Amateure gegen Profis, einen muss ich noch erwähnen, Andres Steiner, glaube ich heißt er, Trainer von einem Spieler, von dem ich noch nie was gehört habe, in der Quali. Der hat seinen ersten Punkt gewonnen, hat dann in der zweiten Runde gegen Carlos Alcaraz gespielt. Und die Regel war folgende, dass wenn du mal Top 100 in der Welt standest, hast du nur einen einzigen Aufschlag. Ne? Wenn du also, das war, so wurde quasi der Unterschied zwischen Profi und Amateur gemacht. Das heißt, wenn du mal Top 100 standest, kriegst du nur einen Aufschlag. Vorher wird per Schere, Stein, Papier ausgewählt, wer die Wahl gewonnen hat. Und Carlos Alcaraz gewinnt die Wahl und wählt Rückschlag, weil er ja nur einen Aufschlag hat. Ne? Also er wählt Rückschlag. Andres Steiner geht hin, verschlägt den ersten Aufschlag, äumelt den zweiten rein, spielt Surfen-Volley Und der Volley bleibt an der Netzkante hängen, rollt nur einmal so kurz hin und her und bleibt dann auf Andres Seite liegen. Aber Carlos Alcaraz wäre in der ersten Runde rausgeflogen, wenn dieser Surfen-Volley landet. Und das war cool zu sehen, weil man hat gesehen, dass die Amateure sich Gedanken gemacht haben. Die haben sich gesagt, okay, gegen die Profis, je länger der Ballwechsel dauert, desto weniger Chancen habe ich. Also haben sie irgendwelche verrückten Sachen gemacht mit Slice und ans Netz oder einfach voll drauf und es ist halt manchmal durchgegangen.
Nein, es ist schön auch zu sehen, dass wirklich auch Amateure mithalten können für eine Zeit. Und auch, dass man sich ja Gedanken machen kann. Wir reden ja immer gerne über die Strategie und wie denn Zverev gegen Alcaraz spielen muss und so weiter. Und bei den Amateuren geht's ja genauso um das Gleiche. Das heißt, man kann sich wirklich überlegen, die Stärken und die Schwächen des Gegners analysieren und dann die richtige Strategie finden. Und das war wirklich schön zu sehen. Klar, ist ein Punkt, das ist dann schnell vorbei. Ja. Aber auch gegen Alcaraz gibt's dann Strategien, die gewinnbringend sind.
Für einen Punkt zumindest, genau.
Für einen Punkt.
Du hast die Qual der Wahl, Boris. Möchtest du lieber mit den Frauen beginnen oder lieber mit den Männern?
Ja, also immer Ladies first.
Sehr schön.
Nicht nur, weil du hier meine Partnerin bist, sondern weil ich das auch so sehe. So ein bisschen alte Schule. Deswegen sag mir doch mal, gegen wen Arina Sabalenka spielt, die weltbeste Tennisspielerin.
Da hast du mich direkt erwischt, denn Arina Sabalenka spielt, alle halten bitte die Luft an, gegen... Ja. Rakotomanga Rajanoa.
Okay, muss ich diese Tennisspielerin kennen? Ist das schlecht, wenn ich sage, ich kenne die nicht?
Nee, ist es nicht. Es ist eine französische Wildcard. Ich kenne sie, weil sie im französischen Team vom United Cup war. Die waren allerdings in Perth, ich war in Sydney. Okay. Also ich habe sie nicht direkt spielen sehen, aber da habe ich sie spielen sehen. Die hat da die Doppel gespielt. Die kann schon spielen. Also es ist jetzt
hat aber keinen französischen Namen, ne?
Das ist richtig. Hat keinen französischen Namen, nee, aber ich fand's witzig, dass von der einen Spielerin, dessen Namen du willst, dass ich ausspreche, dass es der komplizierteste des ganzen Feldes ist.
Gut gemacht.
Aber Arina Sabalenka, du hast eben Brisbane erwähnt, dass du es gesehen hast. Wenn du es gesehen hast, weißt du, dass sie wieder mal in absoluter Topform ist und wirklich irgendwas, die macht irgendwas richtig in der Offseason. Zum einen, glaube ich, erholt sie sich richtig gut und zum anderen konzentriert sie sich einfach auf ein paar Sachen, die sie besser machen will in der nächsten Saison und exekutiert die dann stumpf runter. Ne? Ich glaube, manchmal überdenkt man dann, was man alles noch neu machen will. Und ich habe jetzt wirklich seit 5 Jahren verfolge ich Sabalenka. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal nimmt sie sich eine neue Sache vor und konzentriert sich nur auf die eine Sache. Beim nächsten Mal nimmt sie was Neues dazu, beim dritten Mal dann wieder was Neues und so ist sie von Jahr zu Jahr einfach besser geworden. Aber das wollte ich sagen, für mich ist sie die absolute Favoritin. Trotzdem hat sie eine richtig schwere Sektion, Boris, weil in der zweiten Runde könnte sie schon gegen Pavlyuchenkova spielen. Das war ihre letztes Jahr ihre Viertelfinalgegnerin, gegen die sie 3 Sätze gebraucht hat. Emma Raducanu ist in der gleichen Sektion, das wäre 3. Runde. Das letzte Mal, als sie gegeneinander gespielt hat, Sabalenka 7-6 im 3. nach 3:12 gewonnen. Mhm. Da ist eine Victoria Mboko dabei, das ist die 19-Jährige, die jetzt schon Top 20 steht, die Canada Open gewonnen hat, genau. Und da ist eine Alexandrova dabei und Alexandrova hat ein 4-4 Head-to-Head gegen Arina Sabalenka. Also all diese Namen sage ich, nur um zu unterstreichen, dass die eine richtig schwere Sektion hat. Ich glaube trotzdem, dass sie da durchkommt, weil ich einfach wirklich fest daran glaube, dass Arina gerade einfach ein Ticken besser ist als die meisten anderen. Und da gibt's ein paar, die immer gefährlich werden können, aber als so diese, ne, die 13 in der Welt stehen oder 23. Mhm. Ich glaube, dass Arina sehr selten nur gegen diese Spielerin stolpert.
Ja, und der nächste Vorteil bei Sabalenka, man bekommt eigentlich alles mit. Also sie ist sehr aktiv auf ihren Socials, ob private Aufnahmen oder berufliche. Also man sieht immer, wo sie ist und was sie trainiert und wo sie im Urlaub ist. Das ist für ihre Marke bestimmt gut. Wollen wir einen Satz sagen zu ihrem Exhibition mit Nick Kyrgios? Das lief ja aus ihrer Sicht gar nicht gut. Da hat sie ganz schön Kritik einstecken müssen. Das ist sozusagen das Damen-Tennis in Frage stellt, wenn sie gegen einen, ehemaligen, so will ich Nick Kyrgios nennen, einfach glatt in 2 Sätzen verliert auf einem kleineren Platz. Aus ihrer Sicht, hast du da eine Meinung?
Ja, also ich muss sagen, Boris, das ist lustig, dass du das ansprichst, weil wir so lange schon nicht mehr aufgenommen haben, habe ich mir heute Morgen nochmal unseren letzten Podcast aus Turin angehört, einfach um wieder so ein Gefühl zu bekommen, wie wir sprechen, ne, wie ich anfange und so weiter. Und wir haben da drüber gesprochen und haben beide das da schon kritisiert. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind dem Ganzen schon weit voraus gewesen, aber ich will so ein bisschen sagen, wir waren dem Ganzen schon weit voraus, weil wir haben da schon gesagt, dass das schwierig sein wird, dass das schlecht aussehen wird fürs Frauentennis, dass es, selbst wenn sie, und das ist interessant, du hast sogar in dem Podcast gesagt, selbst wenn sie gewinnt, werden die Leute es nicht ernst nehmen, weil sie auf einem kleineren Platz spielt und gegen Kyrgios, der eigentlich kein Profi mehr ist. Und genauso wäre es auch gekommen, selbst wenn sie gewonnen hätte, Boris, glaube ich, wäre es kein gutes Bild gewesen am Ende, oder? Weil dann hätten die Leute ja einfach nur gesagt, ja gut, gegen den dicken Nick. Ich meine, der sieht, aber jetzt hat er übrigens richtig abgenommen.
Und auch gegen den dicken Nick. Wunderbar. Passt auch. Nein, also.
Voll asozial, ich werde grundsätzlich so gecancelt gleich.
Ja, das sind erstmal gegen den Dicken. Der war übrigens als Jugendlicher ein bisschen übergewichtig. Das war auch ein Problem für ihn. Also das ist noch gar nicht mehr so falsch. Ich glaube, er ist wieder körperlich zumindest in Form. Nein, ist er, also die Frage ist ja grundsätzlich immer Damen-Tennis, Herren-Tennis. Hätte eine Serena Williams jemals gegen einen Federer gewinnen können? Serena war immer die Erste, die gesagt, nicht gegen Federer. Gegen die ersten 500 der Welt auf der Herren-Weltrangliste hätte ich keine Chance. Aber diese Frage ist ja ewig und kann also nie beantwortet werden, weil sie ja nie gegeneinander spielen. Deswegen ist der Reiz groß. Angefangen hat das ja mal mit Billie Jean King gegen Bobby Riggs im Kampf der Geschlechter. Und da ging es um was? Nämlich um Gleichberechtigung der Frauen. Und das war extrem politisch und eine, das wird auch Billie Jean King hoch angerechnet, dass sie damals sich sozusagen hingestellt hat und hat übrigens auch das Match gewonnen gegen einen absoluten Profi mit Bobby Riggs. Also damals hat das andere Konsequenzen. Jetzt war das ein Exhibition. Und dann kann man die freien Unternehmer Sabalenka und Kyrgios deswegen nicht kritisieren. Aber es hat natürlich keinen sportlichen Wert und auch in Frage gestellt, wie gut ist das Damentennis mittlerweile? Ist das fast so stark wie das Herrentennis? Und die Frage mussten wir beide nicht beantworten, sondern jeder Hobbyspieler hat gesehen, also das Damentennis von der besten Spielerin der Welt, Sabalenka, gegen einen ehemaligen, was Nick Kyrgios heute ist, ist also meilenweit weg davon. Das heißt, das Damen-Tennis hat per se davon sicher nicht profitiert. Bestimmt die Kasse von Sabalenka aber.
Die hat bestimmt profitiert. Ja, ich vergleiche es immer mit Boxklassen. Ne? Da finde ich, kann man das am besten daran absehen. Ein Fliegengewichtler ist nicht unbedingt ein schlechterer Boxer als ein Schwergewichtler. Aber wenn dir halt ein Schwergewichtler auf die Nase haut, dann scheppert es einfach doppelt so laut in der Kiste, als wenn dir ein Fliegengewichtler auf die Nase haut. Und so ähnlich ist es, finde ich, zwischen Frauen und Männern auch. Ich würde, ich würde nie sagen, Serena Williams ist eine schlechtere Tennisspielerin als Roger Federer, aber ich würde immer sagen, Serena Williams würde gegen Roger Federer verlieren. Weißt du, was ich versuche zu sagen? Klar. Es sind halt einfach verschiedene Gewichtsklassen auf eine Art und Weise. Aber gut.
Ja, fast ein anderer Sport. Ne? Es ist aber im Fußball ist es so, in der Leichtathletik ist ein anderer Sport, ohne dass der eine jetzt wichtiger wäre wie der andere, sondern Damensport und Herrensport sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Genau. Okay, wir gucken weiter. Das ist die obere
Aber
Hälfte.
Aber Brisbane, also Sabalenka, hat Brisbane gewonnen?
Genau, hat Brisbane gewonnen, was hat richtig gut gespielt. Ja, sag mal.
Nee, und was mich da überrascht hat, weil ich kam letztes Jahr aus dem Schwärmen für Anisimova nicht mehr raus. Und die hat in Brisbane sehr früh verloren, ne, gegen die Ukrainerin Kostyuk.
Genau.
Das hat mich überrascht. Kostyuk hat 3 Top-10-Spielerinnen geschlagen, um mal so ein bisschen zurückzuschauen auf das Damen-Turnier. Also es hat mich ein bisschen überrascht, dass Kostyuk im Finale war und dass eine Anisimova und auch andere doch relativ früh verloren haben.
Ja, und Kostyuk ist auch deswegen Sabalenka hat wirklich eine taffe Sektion erwischt, weil Marta Kostyuk, die hat schon mal Viertelfinale bei den Australian Open gespielt, die spielt einfach gerne in Australien, ist eine wirklich der besten Athletinnen, die wir haben, auch für viele im Damentennis eine gewesen, die eine potenzielle Top 10, vielleicht sogar eine potenzielle Top 8 gewesen ist, aber emotional sehr labil. Ich weiß nicht, wie viele Matches du gesehen hast, aber vielleicht hast du mal ein paar gesehen, wo sie nicht so gut spielt, wie zum Beispiel in Brisbane, und dann wird halt geweint und Schläger geschmissen und es ist halt immer sehr emotional aufgeladen alles. Deswegen hat sie vielleicht ihr volles Potenzial noch nicht erfüllt, aber sie ist auch noch sehr jung. Sie hat mit 15 schon, und übrigens In Australien hat sie sich mit 15 damals qualifiziert und 2 Runden gewonnen und damals für Furore gesorgt und dann niemals so diese Riesenerwartungen, die dann an sie gestellt wurden, erfüllt. Aber ich finde für mich immer eine, von der Qualität, immer eine potenzielle Top 10, vielleicht sogar eine Top 8 Spielerin. Mhm. Und sie ist nämlich auch bei Sabalenka in der Sanktion. Okay. Also ich finde echt, Sabalenka hat eine, wie gesagt, ich glaube, dass sie gut genug ist, sich durchzusetzen, aber die hat echt ins Klo gegriffen bei diesem Feld. Und du weißt ja auch, wie es ist, wenn du dann Körner lässt. Ich meine, das sagst du ja immer, wenn man Körner lässt in der ersten Woche, kann es dich hinten raus dann was kosten, wenn du gegen eine frischere Spielerin auf dem Platz stehst im Halb- oder Finale dann, ne?
Mhm. Aber Sabalenka hat Australian Open nicht gewonnen, sondern eine gewisse Madison Keys. Jetzt, was ist mit ihr passiert? Also die hat weiter Tennis gespielt, ist immer so ein bisschen verletzt, aber so die ganz großen Erfolge hat sie seit Melbourne nicht mehr gehabt. Gegen wen spielt sie denn in der ersten Runde und was sagst du zu ihrer Form?
Also Madison Keys, du hast ganz genau richtig gelegen. Die hatte ein bisschen Schulterprobleme. Die letzte, würde ich sagen, 5-6 Monate des letzten Jahres. Das heißt, sie hat ihren Aufschlag jetzt erneut umgestellt. Hatte sie ja letztes Jahr, das war unheimlich erfolgreich, hatte Adelaide gewonnen und dann direkt hinten dran die Australian Open. Jetzt funktioniert der Aufschlag nicht mehr so. Sie musste irgendwie oben was anpassen, damit es wegen ihrer Schulter. Macht viele Doppelfehler, nicht mehr so viele Erste, nicht mehr die Geschwindigkeit auf dem Schläger, wie sie es letztes Jahr hatte. Sie hat gegen Mboko verloren in Adelaide, wo sie ihren Titel verteidigt hat. Das war heute, das war, glaube ich, das Viertelfinale. Also sie hat 2 Runden gewonnen, aber eben nicht so durchschlagend wie letztes Jahr. Und sie wird jetzt nach Australien kommen und man kann halt eben auch nie, sie ist schon ein bisschen älter, sie ist 30, dann erwartet man, dass sie vielleicht reifer ist für diese Titelverteidigung. Aber ich glaube, ich meine, du warst in der Position und ich weiß, du hast ein paar Mal schon gesagt, dass es für dich der deutlich schwierigere Titel war, die Verteidigung deines Wimbledon-Titels, als der erste. Und ich glaube, es ist sauschwer abzusehen, wie sie emotional darauf reagiert, wenn sie dann wirklich hier auf Rod Laver oder Margaret Court rausläuft und dann kapiert, ey, Alter, ich habe hier 2000 Punkte zu verteidigen, weißt du?
Ja, klar. Nee, also man hat ja bei immer gemeint, dass sie schon viel früher einen Grand-Slam-Titel erreichen musste, war in den US Open im Finale und so weiter, aber nie erreicht und sozusagen im Herbst ihrer Karriere letztes Jahr dann Melbourne gewonnen, im Finale gegen Sabalenka. Aber so ein Titel verteidigen ist grundsätzlich schwer und schon gar, wenn du körperliche Probleme hast, Verletzungen, den Aufschlag verändern musst und auch in deinem Vorbereitungsturnier als Titelverteidigerin auch da im Viertelfinale rausgeflogen bist. Also die Zeichen sind nicht gut, dass sie das schafft. Meine zweite Favoritin ist Iga Świątek. Die hat, glaube ich, ganz gut das Jahr angefangen.
Ganz gut, also nur aber um das abzuschließen, Madison Keys hat aber bis zur vierten Runde wirklich eine okayes Los. Okay. Also wenn sie in der dritten Runde könnte Fernandes warten oder Karolina Pliskova, die aber 1,5 Jahre raus war, also es ist eines ihrer ersten Turniere wieder zurück, eines ihrer ersten größeren Turniere zurück, ehemalige Top-10-Spielerin Karolina Pliskova. Aber erst in der vierten Runde.
Spielt die wieder, wusste ich, dachte, die hat aufgehört. Genau. Also spielt die wieder, großgewachsene mit dem Aufschlag, ne?
Genau, war mal im Wimbledon-Finale. Okay. Die war lange verletzt, fast 1,5 Jahre. Hat dann letztes Jahr gegen Ende ein paar Challenger gespielt und hat jetzt wieder, das ist ihr erstes größeres Turnier, also wirklich, dass sie bei den Australian Open, ich glaube, sie hat ein Protected Ranking genommen. Und sie könnte, wenn sie Fernandes schlägt in der zweiten Runde, könnte sie statt Fernandes in der dritten auf Keys warten. Also ich finde, bis zur vierten Runde Keys los, okay, deswegen kann sie sich vielleicht noch reinspielen. Sie ist ja auch so eine Rhythmusspielerin, so wie sie spielt, die hackt halt, ne? Wenn man dann mal rein in Lauf kommt, kann das vielleicht noch was werden. In der vierten Runde würde allerdings Jessica Pegula warten. Also das wäre dann der erste große Test für sie.
Okay.
Aber du hast nach Iga Świątek gefragt. Ja. Iga Świątek ist auf der anderen Seite natürlich, sie ist die Zweigesetzte, also Arina Sabalenka ist ganz oben, Iga Świątek ist ganz unten. Sie hat also ein bisschen besseres Los in Anführungszeichen, denn auch bei ihr ist es nicht so leicht. Bei ihr ist nämlich mögliche vierte Runde Naomi Osaka, die richtig gut gespielt hat bei den US Open letztes Mal. Bei ihr ist auch Rybakina und Bencic und beide Rybakina und Bencic haben die letzten 2 Partien gegen Iga Świątek gewonnen. Zwar sehr, sehr, sehr knapp, im dritten, 6-4 im dritten und beide mussten out of her ass spielen, wie man so schön im Amerikanischen sagt. Also mussten wirklich das beste Tennis ihres Lebens spielen. Aber sie haben die letzten beiden Partien gegen Iga Świątek gewonnen. Aber trotzdem, es kennt man von Iga, dass wenn sie gegen jemanden verliert in der Partie zuvor, dass das ihr so ein bisschen im Kopf steckt. Deswegen sie auch. Mhm. Also beide, die 1 und die 2 gesetzte bei den Australian Open, Marina Sabalenka und Iga Świątek, sind in guter Form, richtig guter Verfassung. Aber die werden richtig getestet werden, um es dann hinten raus weit zu bringen.
Ja, ich habe den United Cup wirklich gerne verfolgt und auch leider hat Polen Deutschland geschlagen. Aber also die das Comeback von Hubi Hurkacz würde ich gerne erwähnen. Wow. Der war auch lange verletzt und hat jetzt, also spielt wieder sein bestes Tennis, gegen alle Spieler ja auch gewonnen, glaube ich. Und dann auch Iga im Finale. Also die Freudenszenen, ich würde ja Iga gerne emotionaler auf dem Platz sehen, auch mal mit einem Lächeln und auch mal, ja, freudig. Und das hat man im United Cup gesehen, als sie dann gewonnen haben. Die lagen sich alle in den Armen. Ich fand, das waren wunderbare Bilder.
Ja, und das hat man ja auch gesehen, als Iga so ein bisschen entspannter war in Wimbledon, hat sie ja direkt den Titel gewonnen und hat alle absurd dominiert, weil sie eben dort einfach, glaube ich, nicht so viele Erwartungen an sich stellt. Und das ist ja oft so, finde ich, bei Tennisspielern, dass ihre großen Stärken manchmal dann auch so zu Schwächen mutieren. Iga ist die absolut krasseste Perfektionistin und hat den allerhöchsten Standard an nicht nur sich selbst, sondern alle Leute, die in ihrem Team sind, an ihre Trainingseinheiten. Alles muss perfekt sein. Und ich finde, das macht sie eben zu einem absoluten Champion. Hat schon Grand Slams, 6 Grand Slams gewonnen, war lange die Nummer 1. Aber manchmal ist halt auch diese Perfektion, das ist im Tennis halt unmöglich zu erreichen, diese Perfektion. Und sie schafft es dann oftmals nicht, das zu akzeptieren, dass es gerade nicht so läuft und dass sie eine neue Lösung finden muss. Und wenn sie das noch schafft, sie ist ja so jung, wir vergessen, wie jung sie ist. Ich glaube, wenn sie da noch reift, dass die noch mal besser Tennis spielen wird, was schon beängstigend ist für den Rest des Feldes, weil sie jetzt schon so gut ist.
Aber du siehst schon, dass sie ihre Topform ähnlich wie Sabalenka schon erreicht hat und ab zum engeren Favoritenkreis hört. Aber du glaubst, Sabalenka ist die Topfavoritin und Świątek ist da kurz dahinter. Oder würdest du noch eine andere Spielerin sehen oder auch zwei, die jetzt in diesen erlauchten Kreis kommen?
Also ich würde für mich schon irgendwie schwer, für mich eine der großen Favoritinnen ist Rybakina, die hat gestern dieses, da kommen wir auch gleich bei den Herren zu sprechen, die Australian Open spielen, diese Trainingsmatches vor ausverkauftem Stadion und sie hat gegen Paulini gespielt und lag 1-4 hinten und sah so ein bisschen rostig aus, ne? Der Aufschlag kam noch nicht so, die Grundschläge flogen noch ein bisschen zu weit. Aber in dem Moment, als sie ihren Rhythmus hatte, dann hat die Paulini so vom Leder gelassen, war 6-4, 6-1. Und ich meine, Paulini steht auch 6 in der Welt oder so. Und wenn die halt so in diesen, das hat man auch bei den WTA-Finals gesehen, wenn Rybakina in ihren Robotermodus reinkommt, dann hat halt einfach keiner eine Chance, weil die alle raushaut aus dieser Rod Laver Arena. Deswegen für mich ist sie auch so eine Favoritin. Anisimova, ich finde auch, sie hat mich jetzt auch nicht so überzeugt mit ihrer Form, hat auch so ein Trainingsmatch gespielt gegen McCartney Kessler verloren, also auch in dem Trainingsmatch nicht gut gespielt. Man sieht, dass sie so ein bisschen mit ihrer Form hadert, aber sie ist für mich von den Top-Gesetzen, sie ist die Nummer 4 Gesetze, von den ersten 4 Gesetzen ist sie in der vorteilhaftesten Sektion. Da sind Spielerinnen, gesetzte Spielerinnen sind so Spielerinnen wie eine Ostapenko, wie eine Cannon, wie eine Badosa. Alles Spielerinnen, die richtig gute Spielerinnen sind, klar, aber die in der letzten Zeit gestruggelt haben, sei es eine Badosa, die verletzt war oder eine Ostapenko und eine Cannon, die ihre Topzeiten eher so vor 2 Jahren hatten als jetzt. Deswegen glaube ich, dass sie sich reinspielen kann ins Turnier, wenn sie die ersten paar Runden übersteht, einfach weil sie in einer vorteilhafteren Sektion ist als Iga und Arina. Iga und Arina, boah, ey, die haben beide echt taffe Auslosungen und dann denke ich mal, wirst du noch nach Coco Gauff fragen, die richtig gut gespielt hat, auch beim United Cup. Und sie, das würde mich sehr, sehr interessieren, sie könnte im Viertelfinale auf Mira Andreeva treffen, die nämlich in Adelaide wieder ihre Topform gefunden hat. Die ist da ins Halbfinale eingezogen und die sieht, Boris, ey, die hat in der Offseason geackert. Echt? Die sieht aus fünfmal breiter als, also die ist einfach eine Frau geworden, weißt du, die war ja letztes Jahr auch noch ein Teenager, jetzt hat die richtig Muskulatur drauf gepackt, die hat ein bisschen mehr Zug in der Vorhand drinne, da ist nochmal mehr irgendwie Explosivität in dem Spiel, serviert gut, also da kann ich das, sehe ich das, wenn sie emotional intakt bleibt, das ist ja bei ihr immer die Frage, wenn sie emotional intakt bleibt, dann sehe ich ein Goff-Andreeva-Viertelfinale vielleicht auf uns zukommen. Das wäre ein richtig geiles Match. Aber weißt du, gegen wen Coco Gauff zweite Runde vielleicht spielen könnte?
Nein.
Venus Sag's. Williams.
Nein.
Venus, ja.
Wow. Wow.
Venus Williams.
Jetzt, ich will jetzt also, da nicht zu sehr auf das Alter von Venus gehen, aber das ist das, der alte Unterschied hat es in sich. Ich erinnere mich an das Spiel Wimbledon. Vor sieben Jahren, als die junge Coco, ich glaube, 15 Jahre alt, die den absoluten Champ Venus Williams geschlagen hat und sozusagen in die Tenniswelt aufgestiegen ist. Und Venus hat ja eine Wildcard bekommen. Ich glaube, die älteste Spielerin, die jemals im Hauptfeld jetzt mitspielt, aber US Open, die Erfolge auch im Sommer letztes Jahr geben ihr recht. Und die hat ja auch gerade frisch geheiratet, deswegen, man fühlt sich ja nach einer Heirat gut. Ich weiß, wovon ich spreche. Insofern finde ich das toll, dass einfach Venus immer noch Tennis spielt und auch die Wildcard bekommen hat. Und das wäre natürlich ein Zuckerlecken für alle Tennisfans, wenn Coco Gauff gegen Venus Williams in der zweiten Runde spielen würden.
Ja, genau. Also Venus hat eine taffe erste Runde. Sie spielt gegen Olga Danilovic, eine sehr talentierte serbische Spielerin, Linkshänderin, die auch letztes Jahr im Viertelfinale stand bei den Australian Open oder vierte Runde, glaube ich, geschafft hat. Sie hat in der dritten Runde Jess Pegula geschlagen. Also sie fühlt sich auch wohl hier. Aber wenn Venus Williams das irgendwie schafft, ich finde es immer schön, dass im Tennis gibt es manchmal so poetische Gerechtigkeiten. Und so wäre das auch, weil genau wie du gesagt hast, Coco Gauff wurde wegen Venus Williams berühmt, als sie sie damals mit 15 aus der Quali in Wimbledon in der ersten Runde schlug. Und jetzt könnten sie in der zweiten Runde wieder gegeneinander spielen. Aber das ist so mehr oder weniger. Ich muss auch sagen, ich bin da ganz ehrlich, Boris. Wir können jetzt gleich zu den Männern übergehen. Beide nicht so spannend. Ich habe es dir eben kurz bevor wir aufgenommen haben schon gesagt. Beide Felder nicht so spannend. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ob es daran liegt, dass einfach die Top-Leute gerade einen Ticken besser sind und ich mir nicht vorstellen kann. Natürlich, am Ende in einer Woche sitzen wir da und sprechen über die 5 Upsets, die es gab. Die gibt's ja jedes Grand Slam. Aber in diesem Moment gucke ich drauf und kann mir nicht so richtig vorstellen, wer wen, außer so niedrigere Gesetzte, wie Emma Navarro spielt gegen Magda Linett in der ersten Runde. Das kann ich mir vorstellen, dass das nach hinten geht. Ne? Solche. Aber bei den Top 4 kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die sehr früh verlieren. Die sind mir momentan zu stabil und ähnlich ist es auch bei den Männern. Da sind irgendwie gerade nicht so die Breiten da, dass man das Gefühl hat, oh, diese Sektion könnte komplett zusammenbrechen. Auch wenn es dann wahrscheinlich in 4 Tagen sitzen wir da und sagen, oh, diese Sektion ist komplett zusammengebrochen. Genau, hast du das auch das Gefühl, dass das so gerade ist oder ist das nur mein Gefühl hier in Australien gerade?
Also du sprichst auch generell über die Bedeutung von Auslosungen. Es werden immer die Spieler gefragt, wie finden sie denn deine Draw? Und alle Spieler sagen eigentlich immer, man muss jedes Match neu spielen und die Auslosung ist nur so gut oder so schlecht, wie ich denn spiele. Aber es gibt schon Sektionen, die sind unangenehm. Man hat auch dann seine Spieler, gegen die spielt man gerne. Und man hat dann sogenannte Angstgegner. Insofern, du sprachst von Sabalenka, da hat's in sich in ihrer Sektion. Also da muss sie relativ früh schon ihr bestes Tennis spielen, ohne dass wir beide das Gefühl haben, dass wir verlieren wird. Aber der Anspruch oder die Herausforderung ist dann doch größer. Und man lässt dann Körner, so hast du es gesagt, in der ersten Woche und man hat da nicht mehr genügend Kraft in der zweiten Woche. Also Auslosung finde ich deutlich wichtiger, als es alle zugeben. Ich war auch Spieler und habe das damals genauso gesagt, wie die Spieler heute. Aber man schaut schon hin und sieht, okay, gegen den habe ich das letzte Mal eng gewonnen oder vielleicht sogar verloren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das ist die Wahrheit. Zugeben wird das natürlich kein Spieler. Deswegen, also ich finde die Auslosungen wichtig. Sie bekommen auch eine öffentliche Wahrnehmung, weil man natürlich auch dann unseren Plan danach macht. Wo, gegen wen spielen die ersten Spieler? Wer bekommt das Nightmatch? Oder welche Section ist vielleicht ein bisschen einfacher? Und so, also das finde ich schon wichtig. Aber ja, es ist das erste Grand Slam für alle Spieler. Es ist erst das zweite Turnier für die meisten Spieler. Also die kommen aus dem Winterschlaf, aus der Winterpause. Adelaide und Brisbane und United Cup. Ja, es waren Turniere, aber noch nicht ganz so wichtig. Das heißt, jeder Topspieler wird in der ersten Runde auch ein bisschen hektisch sein, weil einfach die lange Pause von letztes Jahr da noch zu spüren ist.
Ja, also ich finde es genau, wie du es sagst, was vor 6 Jahren hatte ich das Gefühl, wenn jetzt eine Sabalenka vor 6 Jahren so eine Auslosung gehabt hätte, hätte ich so gedacht, uiuiuiui, das kann schief gehen. Vielleicht fliegt sie in der ersten Woche raus. Jetzt ist sie so stabil, dass ich genau eher darauf gucke. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für das Frauenfeld, weil das hatten wir ja lange Zeit nicht, dass ich eher so drauf gucke wie du. Und ich glaube, so gucke ich erst drauf, seit wir diesen Podcast haben, weil ich auch mehr gelernt habe darüber, wie Spieler und Spielerinnen Grand Slams angehen, wenn sie von sich erwarten, dass sie am Ende auch gewinnen. Ne? Jetzt gucke ich eher genauso drauf wie du, dass ich mir denke, nee, Sabalenka kommt da durch, aber wie anstrengend wird die erste Woche für sie? Und das war vor 6 Jahren, hätte ich eher so drauf geguckt, so, ob sie da die dritte Runde übersteht. Und das finde ich, ist eigentlich, auch wenn ich so das Gefühl habe, oh, ist ein bisschen langweilig, finde ich, ist eigentlich ein gutes Zeichen fürs Frauentennis, aber auch fürs Herrentennis, dass es eben jetzt diese stabilen Stars im Tennis gibt, wo schon viel zusammenkommen muss, dass sie es nicht über die erste Woche hinaus schaffen.
Jetzt muss ich natürlich über unsere beste deutsche Tennisspielerin dich fragen,
ja,
Eva
stimmt.
Liss.
Ja, stimmt, habe ich fast vergessen.
Man sieht sie also auf den Socials fast so häufig wie Arina Sabalenka. auch mal im Badeanzug oder im Restaurant oder bei einem Gala-Dinger. Das gehört jetzt zum sogenannten Branding dazu. Ich verstehe das. Hat auch, glaube ich, einen neuen Ausrüster. Der kommt aus Frankreich. Also das ist alles, hat alles Hand und Fuß. Aber ich sehe sie natürlich am liebsten auf dem Tennisplatz. Wie ist denn ihre Form? United Cup, das Match gegen Swiatek habe ich gesehen. Das war Weltklasse. Dann hat sie sich, glaube ich, ein bisschen am Knie verletzt. Da gab es schon Unrufe und wegen, das ist eine schwierige Verletzung, aber das war dann falscher Alarm. Also, was für einen Eindruck gibt dir Eva Liss?
Also sie war in hervorragender Form, wirklich hervorragender Form, besonders körperlich fand ich beim United Cup. Das war eine ganz andere Eva auf dem Platz, die ich von letztem Jahr, ich finde im Laufe des letzten Jahres hat sie sich schon extrem entwickelt, aber dieser Sprung körperlich war nochmal wirklich 5 Levels drüber. Sie ist so stabil in den Ecken, die ist so stabil gegen diese heavy und schnellen Schläge von Iga Swiatek, da konnte sie tief bleiben, dagegen halten. Ich habe das Gefühl, der Core, also diese ganze Körpermitte, ist deutlich robuster. Genau, genau. Ich habe das Gefühl, da ist viel mehr Robustheit als letztes Jahr noch dabei. Da habe ich wirklich das Gefühl, die hat richtig geackert in der Offseason, um körperlich gegen die Besten der Welt zu bestehen. Hat jetzt schon eines der Matches des Jahres gespielt gegen Iga Swiatek. Sie ist im Match davor gegen Susan Lammens, das hat sie gewonnen. Das war gegen die Niederlande, da haben die Deutschen super performt. 3-0 ging das da aus. Da ist sie so mit dem Knie, also eigentlich mit dem Fuß ausgerutscht und dann ist das Knie so überstreckt. Und kam dann gegen Iga Swiatek mit einem riesen Tape auf dem Platz, aber hat dann ein super Match gespielt. Also ich habe eigentlich gedacht, das ist gar kein Problem, musste aber dann tatsächlich zum MRT, weil es ein bisschen angeschwollen war. Zum Glück gab es Entwarnung. Ich glaube, sie kann wieder gut trainieren. Und wenn sie da dran bleibt, wo sie ist, wo sie jetzt beim United Cup war, dann mache ich mir um ihre Saison überhaupt keine Sorgen. Sie hat keine leichte Auslosung, muss
gegen
man
wen
sagen.
Gegen wen spielt sie denn?
Sie spielt gegen Sorana Cârstea, das ist eine Rumänin, die stand schon mal in den Top 20. Ich traue Eva das absolut zu, dass sie das gewinnt, aber es ist eine sehr erfahrene Spielerin, die viele Grand Slams auf dem Buckel hat, die wird schon alles tun, um Eva rauszubringen, ne? Und Eva muss das erste Mal richtig Punkte verteidigen. Wobei, ich habe schon mal geguckt, einfach aus Neugierde, selbst wenn sie erste Runde verlieren würde, würde sie nur von 40 auf 50 fallen und das ist eine Riesenerleichterung, weil ich glaube, Spieler Künstlerinnen, die lange so um die 100 standen und dann endlich diesen Sprung in die Top 50 schaffen, haben vor nichts mehr Angst, als wieder aus den Top 50 rauszufliegen, weil du da einfach wegen der Turnierplanung, ich finde nicht wegen der Qualität, Eva hat momentan mehr als genug Qualität, um in den Top 50 zu bleiben, aber wenn du dann wieder in die Qualis musst, ne, und wenn du dann wieder deine Turnierplanung spontan machen musst, das kostet Nerven und das kostet Zeit und Geld und ich finde, deswegen kann sie da eigentlich relativ locker und entspannt rangehen, selbst wenn es schief geht, steht sie immer noch 50 und kann immer noch das Jahr super planen und so wie sie gerade auf dem Platz steht und wie sie den Ball schlägt, muss sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Zweite Runde wäre Naomi Osaka, wenn ich das richtig sehe. Also es ist
schwierig.
Ist schwierig. Ich finde, es ist nicht unmöglich. Weißt du, ich hätte es weniger lieb gegen eine Arina Sabalenka gehabt als gegen eine Naomi Osaka, aber es ist natürlich nicht leicht, ne? Muss man ganz klar so sagen. Sie ist halt auch nicht gesetzt.
Dann ist mir bei ihr aufgefallen, sie ist ja wohl schon einen Monat in Australien. Also ich meine, ich habe das auch einmal gemacht und zwar bin ich schon mal am 15. Dezember nach Melbourne gefahren, um einfach Zeitumstellung, australischer Sommer ist unglaublich heiß, um da einfach ein paar Wochen zu haben. Sie hat das ähnlich gemacht. Konntest du mit ihr ein paar Worte wechseln, warum sie so früh nach Australien geflogen ist?
Ja, also sie wollte genau ähnlich wie du, aber ich glaube, bei ihr ist es auch so, dass sie Australien wirklich liebt. Also es sagen ja alle Tennisspieler und Tennisspielerinnen immer, aber bei ihr habe ich das Gefühl, es stresst sie nicht, in Australien zu sein, ne? Weil viele argumentieren ja, vor allem aus Europa, wenn ich zu früh fliege, dann bin ich, wenn die Australian Open um die Ecke kommen, schon 5 Wochen da und dann will ich eigentlich nur noch nach Hause und diese Mentalität darf man ja nicht haben, ne? Sondern man muss ja dann gerade frisch sein und das ist bei Eva gar nicht. Sie ist auch mit der ganzen Familie gekommen. Okay. Also Mama, Papa, kleine Schwester, große Schwester, also wirklich alle sind da und die sind so ein enges Team auch. Ich glaube, wenn du dann alle deine engsten Leute mit dir hast, dann fühlt sich, die konnten auch zusammen Weihnachten feiern und so weiter und so fort, dann fühlt sich das vielleicht auch nicht so schlimm an, dass sie so lange von zu Hause weg ist. Und der Hamburger Winter ist jetzt auch nicht als einer der schönsten bekannt.
Nee. Dann hat
ohne
sie
jemanden
auch,
in Hamburg zu beleidigen.
Eine Hamburger Influencerin ist, glaube ich, auch dabei. Eine gewisse Caro Dau, die sieht man auch dauernd auf den Bildern. Also ist das so die neue beste Freundin? Weißt du da mehr?
Die sind auf jeden Fall sehr eng befreundet. Genau, Caro und Eva waren zweieiige Zwillinge da. Caro hat auch mal Tennis gespielt, ist ein großer Tennisfan.
Ach so.
Ehrlich? Ja, sie hat auch mal bis so 11, 12 hat sie Tennis gespielt, schlägt auch, kann auf den Ball draufschlagen und die beiden verstehen sich blendend, haben auch, das war wirklich schön, Sascha hat beim United Cup das gesamte deutsche Team eingeladen zum Neujahresdinner, hat ein wunderschönes Restaurant am Wasser gebucht, hat wirklich alle vom Team eingeladen, alle sind mitgekommen, war ein riesengroßer Tisch, alle saßen, haben sich zusammen das Feuerwerk angeschaut und das fand ich eine super Geste von ihm. Das war wirklich, kam von ihm. Es war nicht vom Team organisiert, sondern es kam von Sascha persönlich. Und er hat sich da wirklich bemüht. Er kam ja auch sowieso, finde ich, beim United Cup. Und vielleicht ist das so der gute Übergang zum Männertennis.
Ja, genau. Sehr gut, ja.
Er kam mir sowieso total vor in dem United Cup Team als der Leader, ne? Er kam wirklich, alle Mitglieder des Teams Deutschlands haben immer zu Sascha geguckt und haben auf ihn geguckt, dass er ihnen Tipps gibt oder dass er so ein bisschen mit ihnen teilt, wie er seine Matches gestaltet, wie er seine Routinen gestaltet, wie er seine Trainings gestaltet. Er ist wirklich vorausgegangen, auch bei den ganzen Medienterminen, Pressekonferenzen. Er ist immer als Erster in den Raum getreten. Alle haben immer erst zu ihm geguckt, ob er zuerst antwortet. Dann haben die anderen geantwortet. Und es hat mir ganz gut gefallen, dass er so diese Führungsperson war und auch diese Führungspersönlichkeit, glaube ich, gerne gemacht hat. Das hätte ich ihn gerne mal gefragt. Weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht frage ich ihn das noch. Aber es kam mir vor, als kam das ihm sehr natürlich, so als wäre es ihm sehr natürlich in den Schoß gefallen. Und er hat beim United Cup gegen Rikspor super gespielt, hat dann gegen Hubie Hurkacz verloren, der absurd den ganzen United Cup über absurd serviert und gespielt hat. Also der war ja 7 Monate raus. Hurkacz kam zurück. Also ich habe den noch nie so gut spielen sehen. Der hat ja früher auf Vorhand hat der gechoked. Ja. Das war ja, da musste man dreimal reinspielen. Dann hat er in seinen eigenen Schuh gespielt. Der hat so heavy Vorhand gespielt. Dann ja. hat er gegen Sascha hat er 21 Asse in zwei Sätzen gemacht.
Wow.
Dann hat er im nächsten Match 24 Asse in zwei Sätzen gemacht. Also er hat im Durchschnitt 20 Asse serviert. Da kenne ich noch einen hier im Raum mit uns und es ja. bin nicht ich. Ich glaube, das wissen ja. die Leute, ja. Ja. dass ich keine 20 Asse in einem ganzen Leben serviert habe. Ja. Aber das war also es war irgendwie blöd gelaufen für Sascha, aber mir hat es gefallen, wie er diese Führungsrolle übernommen hat im Team und auch, dass die anderen das so angenommen haben. Ich war auch bei ein paar Trainings von ihm. Ich habe das Gefühl, er wollte mir, ich hatte ihn auch im Interview, ich habe natürlich gefragt, ja. Neue Elemente im Spiel, woran habt ihr ja. gearbeitet? Und er hat sich sehr zugeknöpft gegeben. Finde ich eigentlich ganz gut, weil oftmals haben wir ja darüber gesprochen, er ist ja manchmal zu ehrlich, ähnlich wie Taylor ja, Fritz. Ja. Die hauen dann alles direkt frisch von der Leber weg, wo man sich manchmal denkt, oi, lüg doch einfach.
Ja,
Brody,
ja, muss
lüg,
das sein,
lüg,
immer so diese Offenheit. Ja, genau. ja. Mhm.
Und da war er echt gut. Er wollte mir wirklich nicht sagen, er hat gesagt, ja, natürlich hat er ein paar Elementen gearbeitet, aber wollte nicht sagen, was. Das waren auch alles Interviews auf Englisch. Vielleicht auf Deutsch wäre er vielleicht offener gewesen, aber auf Englisch mhm. wollte er natürlich nicht seinen Gegnern und Rivalen sagen, woran er gearbeitet hat. Ich bin zu ja. ein paar seinen Trainings gegangen und ich hatte das Gefühl, dass die an zwei Sachen gearbeitet haben. Ich hatte das Gefühl, dass bei der Vorhand, dass er versucht, ein bisschen mehr nach vorne durch den Ball zu gehen, statt mhm. nach oben mit der, weißt du, manchmal ja. rollt er ja quasi mit der Seite über den Ball, was ihm ja. einen extremen Spin gibt, aber manchmal den Ball ein bisschen kurz macht und ein bisschen so sitzen lässt und dann halt so ein Sinner und Alcaraz können da voll drauf gehen. Aber ich glaube, jetzt versucht er ein bisschen mehr vorne durch den Ball zu gehen, mhm. dass der Ball auch, dass er ihn auch mal flacher spielen kann, dass er ihn auch mal wegspielen kann mit der Vorhand direkt.
Ja.
Und er war relativ häufig am Netz. Also bei diesem, er hat hier ein Trainingsmatch gegen Lorenzo Musetti gespielt auf Rod Laver Arena und war sehr häufig am Netz, hat ein paar Mal Surfenvolley gespielt, hat wirklich mit dem kurzen Ball ist er, hat er Longline gespielt und ist vorne ans Netz gegangen. Also das sind so, glaube ich, zwei okay. Elemente, an denen sie gearbeitet haben in der Offseason. Wie gesagt, es ist ein bisschen Spekulation, weil er mir nichts verraten wollte. Aber ich kenne ihn jetzt schon so lange und so gut, dass ich da, glaube ich, ein ganz gutes Auge habe ja. dafür. Ja, das waren so meine Eindrücke von ihm. Und auch wenn man jetzt auf dem Papier denkt, oh, gegen Hurkacz nach 7 Monaten, das muss nicht sein. Ich finde, wenn man dann auf den United Cup guckt und Hurkacz wirklich 4 Top-10-Spieler geschlagen hat, da war Sascha nicht das erste und nicht das einzige Opfer geblieben dann am Ende.
Also, du hast einen guten Eindruck. Also erstmal menschlich, er ist jetzt auch in einem Alter, wird 29 dieses Jahr, dass er also auch so in die vielleicht noch ein bisschen erwachsener geworden ist. Ich meine, passt auch mit dem Alter, die anderen Spielerinnen, Spieler waren ja deutlich jünger. Und dass er jetzt auch so in den Trainingseinheiten eine Form hat, wo er sich eigentlich aufs Turnier freuen kann. Er muss das Finale verteidigen, da geht es um eine Menge Punkte. Ich glaube, er muss ja die erste Runde auch mal erstmal schlagen. Ich habe die Auslosung von ihm gesehen, spielt gegen den Kanadier Diallo. Schwierige genau. Auslosung. Also da muss ja. er relativ früh schon fast seine Bestform haben.
Ja, also er hat, ich finde, dass er eine gute und eine schlechte Auslosung gleichzeitig okay. hat, wenn es Sinn ergibt. Also genau, weil die ersten zwei Runden könnten echt kompliziert sein, weil ja. Diallo ist in der ersten Runde, Popirin und Müller könnten in der zweiten Runde warten. Beide Popirin und Müller haben gegen Sascha in der Vergangenheit schon wirklich gute Matches hingelegt. Müller hat ja. ihn sogar einmal geschlagen in Hamburg. Gleichzeitig Gabriel Diallo, auf den ich große Stücke halte, ja. hat letzte Woche in Adelaide gegen Andrea Vavassori verloren in zwei Sätzen. Ja. Und für die, nicht die gut. jetzt denken, ja, Andrea Vavassori, den Namen kenne ich doch. Andrea Vavassori ist ein Doppelspieler, ja, der als genau. Alternative ins Feld gerückt ist, weil ja. jemand abgesagt okay. hatte und niemand anders da war. Und gegen den hat Gabriel Diallo dann verloren. Und das muss einfach an deinem Ego und an deiner an deinem Selbstbewusstsein kratzen, wenn du gegen einen Doppelspieler verlierst. Oder ja. Boris, deswegen ja. glaube ich, weißt du, auf dem Papier ist es ein Kacklos, aber wenn du dann ja. drüber nachdenkst, ist das doch ein Vorteil für Sascha, wenn er gegen jemanden spielt, der gerade gegen Doppelspieler vor 5 Tagen ja. verloren hat, nee. Oder? Ich weiß nicht.
Männer also diese denken, Info hatte ich nicht, deswegen aus deutscher Sicht sind das gute Nachrichten, dass er auf dem Papier gegen einen starken Nachwuchsspieler aus Kanada, ich halte für ihn auch große Stücke, aber wenn er eben noch nicht seine Form gefunden hat, kann es uns auch nur recht sein. Insgesamt, zweite Runde habe ich auch gesehen, Müller-Poprin, das sind alles sehr gute Spieler. Insgesamt ist er in der Hälfte von Alcaraz, also falls er ins Halbfinale kommen wird, dann hat er hier seinen Spanier zu spielen. Aber davor gibt es ja noch einen, der so wieder ein bisschen erstarkt ist. Ich rede von Daniel Medvedev. Genau. Der hat sich von seinem Trainerteam nach den US Open getrennt, hat jetzt Thomas Johansson an der Seite. Und der muss in der Winterpause was richtig gemacht haben, weil der ging nach Brisbane und hat das ganze Turnier gewonnen. Also den halte ich wieder für erstarkt und ist auch nicht wirklich ein leichter Gegner für Zverev und sonst auch keinen anderen Spieler.
Ja, da wollte ich dich genau danach fragen, weil das hätte ich auch gesagt. Für mich der erste richtige Test für Sascha ist das Viertelfinale. Ich glaube, dass es ihm vielleicht sogar lieb wäre, wenn Medvedev gegen Auger Aliassim verliert vorher. Die müssen nämlich in der vierten Runde gegeneinander spielen. Okay. Aber ich glaube auch, dass Medvedev sich da durchsetzen wird. Und ich glaube auch, dass das ein Riesenmatch wird und ein Riesentest für beide Spieler, für Medvedev und Zverev. Weil Daniel, der hat sich echt gemacht. Ich finde, und das gefällt mir bei ihm. Ich glaube, wir haben letztes Jahr schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Der hat in den ersten 6 Monaten vom letzten Jahr auf dem Papier grottenschlecht gespielt. Der hat nicht mehr als 1-2 Matches gewonnen. Irgendwann guckte ich nach dem 6., 7. Monat, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, es war bei Tennis Channel. Es muss so Washington DC gewesen sein, also August. Gucke ich auf die Liste der Tennisspieler, die meisten Winner geschlagen haben auf der ATP-Liste. Und wer strahlt mich da von Position an, Boris? Daniil Medvedev.
Nein.
Kannst du das glauben?
Wow.
Das ist
die
doch
meisten
absurd.
Winner geschlagen, obwohl er eigentlich für sein Verhältnis unglaublich viele Matches verloren. Also er hat da eine Strategieänderung vorgenommen, also spielt riskanter, risikofreudiger. Das muss nicht heißen, dass du nächste Woche Erfolg hast, aber wenn das dein Ziel ist, um einfach mit der jüngeren Generation, sprich Sinner und Alcaraz mitzuhalten, musst du aggressiver spielen und irgendwann trifft er halt die Linie oder gerade mit dem Aufschlag, auch beim zweiten Aufschlag hat er immer riskant gespielt. Ja, vielleicht auch ein Trainer Wechsel hat ihm gut getan, mal neue Worte im Ohr zu hören und neue Strategie zu spielen. Also ich habe den wieder auf der Liste, auch weil er in Melbourne auch immer sehr erfolgreich gespielt hat. Hat zwar noch nie gewonnen, aber war schon, ich glaube, mindestens einmal im Finale, auch im Halbfinale oft. Also den habe ich auch auf der Liste für die zweite Woche.
Und Boris, deswegen bist du mein Podcast-Partner, weil ich habe genau diesen Gedankensprung, den du in 5 Sekunden vollzogen hast, für den habe ich so 3 bis 5 Tage gebraucht, weil ich saß da und habe mir den Kopf zerbrochen. Ja. Warum macht Medvedev, der ist doch so passiv und wieso ist der Vierte die Winnerliste? Ich habe mehrere Leute bei der ATP angeschrieben, ob die nicht einen Fehler in der Statistik gemacht haben, bis ich dann irgendwann... wofür du 3 Sekunden gebraucht hast, ich nach 3 Tagen auch auf die Idee kam, wahrscheinlich arbeitet er an seinem Spiel und wahrscheinlich hat er begriffen, dass seine Art Tennis zu spielen, 5 Meter hinter der Grundlinie, für einen Jannik Sinner und einen Carlos Alcaraz nicht mehr reicht und dass er deswegen jetzt versucht, aggressiver zu sein und irgendwo am Ende, vielleicht mit Thomas Johansson an seiner Seite, vielleicht am Ende des Jahres hat es Klick gemacht und er hat die richtige Balance zwischen Aggressivität und seinem Spiel und seinem natürlichen Instinkt gefunden und spielt jetzt wieder gut. Aber Boris,
habe ich noch einen Satz zu Daniel. Also man darf nicht vergessen, ehemalige Nummer 1 der Welt, hat die US Open gewonnen. Also in der Ära Nadal, Djokovic, hat er einen Grand Slam gewonnen. Also ist ein echter Superstar. Und so ein Spieler spielt nicht, um in den Top 10 zu sein, sondern der spielt auf Sieg. Der will Grand Slam Turniere gewinnen. Der will wieder ganz oben in der Weltrangliste sein. Und deswegen halte ich ihn immer für gefährlich, wenn er halt an seinem Spiel arbeitet, was er getan hat.
Und er ist einer der wenigen Spieler, die Alcaraz und Sinner immer mal wieder gefährlich wurden, ne, in den letzten paar Jahren. Klar, da waren sie noch ein bisschen wackeliger, als sie es jetzt im letzten Jahr waren. Aber trotzdem, wenn sie gegen Medvedev spielen, haben sie da nicht so Bock drauf. Und apropos Alcaraz, der ist nämlich genau wie du gesagt hast, bei Alexander Zverev in der Hälfte, beziehungsweise sie würden im Halbfinale dann aufeinandertreffen, wenn Sascha sich da durchsetzt. Carlos Alcaraz trennt sich von Trainer Juan Carlos Ferrero. Boris, deine Gedanken, warst du im Schock oder wusstest du irgendwelche Insider-Informationen, dass es dich nicht überrascht hat?
Überhaupt nicht. Zuerst dachte ich, es ist eine Ente. Also das kann nicht wahr sein, dass ich diese erfolgreichste Kombination im Herrentennis letztes Jahr, Alcaraz hat sein bestes Jahr gehabt, Juan Carlos Ferreiro, ehemalige Nummer 1 auch der Welt, Grand Slam Sieger als Spieler, und hat seine jungen Schützen wirklich an die absolute Spitze gebracht, auch mit dem Finale dann in Turin. Woche vor Weihnachten, ich dachte, das kann nicht stimmen, war total überrascht, habe dann die Interviews von Ferreiro auch dann gelesen, der war also bitter enttäuscht, er hat das nicht erwartet. Warum es da genau ging, da trennen sich die Geister. Einige sagen finanziell, andere sagen respektlos, dritte sagen, der hat wohl nur 48 Stunden Zeit gehabt, diesen neuen Vertragsvorschlag anzunehmen. Kann man sagen, macht man mit einem Ferreiro nicht, der einem 7 Jahre trainiert. Also ich weiß nicht ganz genau die Wahrheit, irgendwo dazwischen wird es sein, aber ist natürlich was ganz Neues für Alcaraz. Also wäre das nicht passiert, hätte ich Alcaraz als Top-Favorit gesehen. Jetzt sage ich, Sinner ist für mich der Top-Favorit.
Okay, das ist für Alcaraz, dich der ausschlaggebende Punkt.
Genau, Alcaraz muss sich an die neue Situation gewöhnen. Leute werden ihn besonders beobachten, wie denn der Trainer Saul Lopez mit ihm umgeht. Das ist kein neuer Trainer bei ihm, aber ist eben nicht mehr Ferreiro an der Spitze seiner Trainermannschaft. Der hat ja auch immer viele Betreuer. Also Alcaraz wird mit anderen Augen beobachtet, wie das vielleicht noch im November der Fall war. Also ich bin vom Hocker gefahren.
Ja, ich auch. Okay, gut. Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige war. Und du glaubst, dass es ihn ein bisschen, oder wie glaubst du, wird man es im Spiel sehen, oder glaubst du eher, dass drumherum wird sozusagen anstrengend für ihn sein, dass ihn alle danach fragen?
Sagen wir so, ich glaube, es ist für ihn mehr Druck als notwendig, weil er jetzt natürlich beweisen muss, dass er auch ohne Ferreiro Weltklasse-Tennis spielen kann. In seinem Fall heißt das Grand-Slam-Turniere gewinnen. Das heißt nicht Halbfinale erreichen. Das schafft er vielleicht auch ohne Ferreiro. Aber dann die großen Matches gewinnen, die er ja letztes Jahr gewonnen hat. Und da war dann immer, der Trainer hatte eine große Rolle und ich fand diese Kombination immer hervorragend. Also er ist da unter Druck. Ich meine unnötig, weil diese Partnerschaft war für mich perfekt letztes Jahr.
Ja, also es ist wirklich verrückt. Er könnte im Viertelfinale auf Deminor treffen. Deminor hat aber mit Abstand die schwierigste Auslosung von allen erwischt. Er spielt nämlich in der ersten Runde, Boris, gegen Matteo Berrettini. Also ich weiß auf jeden Fall, wer 7 Uhr Rod Laver Arena Night Session abbekommt. Ich glaube, das wird Alex Deminor. Und bei ihm war interessant, ihn hatte ich auch im Interview und er hat mir gesagt, dass er einen neuen Fitnesstrainer hat und dass sie sich in der Offseason darauf konzentriert haben, dass er mehr Muskelmasse hinzugewinnt. Und er hat ja das erste Match gegen Kaspar Rüth relativ glatt verloren. Und ich finde, da hat man genau das gesehen, dass er sehr viel im Kraftraum war und hatte auch ein bisschen mehr Muskulatur. Aber so die Koordination war noch ein bisschen schludrig. Und das hat sich dann aber total eingeklickt im Laufe des United Cups. Er hat dann richtig, richtig gut gespielt und hat dann alle seine Einzel wirklich, Jakub Menschik hat er 3-1 versohlt, also richtig krass solide, gut gespielt. Auf ihn bin ich sehr gespannt, weil er hat ja jetzt dann nochmal 2 Wochen gehabt, dass sich das so einnordet im Körper. Ja. Ne? Weil es ist ja schon dann eine neue Balance im Körper, wenn du auf einmal 3-4 Kilo mehr mit dir schleppst, auch wenn es Muskulatur ist. Hattest du das mal, dass du versucht hast, an deinem Körper was zu ändern wirklich? Also kilomäßig auch vielleicht?
Ja, ich war ja immer relativ kräftig und muskulös. Also Muskelmasse war nicht das Problem, eher Beinarbeit und Geschwindigkeit, dass ich einfach beweglicher werde, schneller werde. Ich hatte lange Jahre den ehemaligen Konditionstrainer der britischen Leichtathleten, Frank Dick. Da habe ich also mit Daley Thompson und Frank Dick viele Trainingseinheiten gemacht und wurde dadurch einfach beweglicher und schneller. Und daran habe ich gearbeitet, weil man muss sich ja immer weiter arbeiten, weiter verbessern. Man darf nicht sich ausruhen auf den Lorbeeren von gestern, sondern immer wieder schauen, wie viel Prozent kann ich beim Aufschlag noch verbessern oder bei der Rückhandslice. Und bei mir war es eben die Beweglichkeit und die Beinarbeit. Aber zu guter Letzt ein Wort über Jannik Sinner. Der ist zweifacher Titelverteidiger. Die Partnerschaft mit Darren Cahill, habe ich gelesen, geht wohl noch mindestens 1 Jahr weiter, was mich persönlich freut. Ich finde das also neben Alcaraz und Ferreiro, finde ich das die zweite perfekte Partnerschaft zwischen Trainer und Spieler, natürlich zusammen mit Simone Bagnozzi. Also der macht einen relativ entspannten Eindruck. Die beiden spielten ja auch einen Exhibition in Südkorea. Man hat da Zahlen gelesen, was sie da verdient haben. Also die müssen jetzt diese Woche nicht mehr hart arbeiten. Also die kommen finanziell, glaube ich, zurecht. Jeweils, glaube ich, ein paar Millionen für ein Exhibition. Sie sind es wert, meines Erachtens. So boomt Tennis auch natürlich in Asien. Also der macht mir einen total entspannten Eindruck. Hm.
Liegt ja, da macht richtig? Er.
Hast du ihn in den Trainings?
Total. Ja? Ich habe ihn im Training gesehen ein bisschen, er lacht, er ist glücklich, also ihm geht's blendend. Man sieht ja immer nur Ausschnitte, ne? Das ja. ist ja dann immer so, wer weiß, vielleicht ja. geht er dann ins Hotelzimmer und weint heimlich ins Kissen, aber so sieht er überhaupt nicht aus. Gegenteil. Er sieht wirklich in bester Laune aus, er sieht fit aus, er sieht, schlägt den Ball gut. Carlos auch, also das muss man schon sagen, er sieht auch richtig fit aus, schlägt den Ball gut, das ist alles kein Problem. Ich weiß, du musst gleich gehen, weil wir sind schon wieder am Babbeln, deswegen mache ich die andere Hälfte relativ schnell, bitte. Weil die ist auch relativ schnell zu machen. Da ist nämlich Jannik Sinner. Eine große, ich würde nicht sagen Hürde, aber eine Herausforderung. In der dritten Runde könnte João Fonseca warten. Das wäre das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Da würde, glaube ich, die Tenniswelt auf jeden Fall drauf gucken. Ich glaube, dass Jannik Sinner jetzt noch zu stabil ist und João Fonseca vielleicht noch einen Ticken zu jung, aber wer weiß.
Ja, und er ist auch körperlich noch nicht fit. Der hatte Brisbane und Adelaide wegen Rückenschmerzen abgesagt. Also da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Der meinte, er hat ein körperliches Problem schon seit der Kindheit. Irgendwas an den Bandscheiben, das ist nicht optimal. Ich hoffe, er hat sich körperlich jetzt wieder erholt.
Ja, aber das ist ja natürlich dann auch, wie viel konnte er trainieren. Ne? Das eine ist so, ja, er hat ein Problem und spielt kein Turnier, aber wenn er auch gar keinen Ball schlagen konnte und kommt dann hierher und muss Best of Five spielen, das ist schon eine große Herausforderung. Aber das ist natürlich für so Tennis, die Tenniswelt ist das natürlich eine dritte Runde, die sich viele eingekreist haben.
Klar.
Und für mich, Novak Djokovic, Boris, wie ich es vorhin ganz kurz erwähnt habe, für mich kann man Novak Djokovic schon einigermaßen ins Halbfinale reinmachen. Ja. Nicht, weil er, weißt du, es ist absurd, weil er muss natürlich 5 Matches gewinnen, um jetzt ins Halbfinale zu kommen. Und da sind richtig gute Spieler. Da ist ein Tsitsipas, ein Musetti, da ist ein Wawrinka, da ist ein Taylor Fritz, da ist ein Jakub Menschik. Aber von allen Spielern, die da sind, hat nur Jakub Menschik Novak Djokovic besiegt. Und das war bei den Miami Open im Finale. Boris, du und ich haben darüber gesprochen am nächsten Tag, als Novak so ein Glubschauge hatte. Ja. Weil sich irgendwas entzündet hatte und er die Hälfte des Balles wahrscheinlich gar nicht sehen konnte. Taylor Fritz, Novak hat 15-0 Head-to-Head gegen ihn. Lorenzo Musetti, Novak hat 6-0 Head-to-Head gegen ihn. Also es sind Spieler, die natürlich wahnsinnig gut sind, aber Spieler, gegen die Novak einfach gerne spielt. Und ich habe ihn gestern im Training beobachtet mit Jiří Lehečka und da sah Novak aus, wie Novak halt aussieht. Die Rückhand Longline sitzt, der Aufschlag jedes Mal auf die Linie, natürlich nicht der schnellste der Welt, aber so platziert, dass er direkt was mit dem ersten Ball machen kann, kackt ein bisschen seine Leute im Team an, aber nicht zu sehr. Also die perfekte Novak Djokovic-Temperatur, genau. Aber weißt du, nicht zu sehr. Weißt du, manchmal nimmt es ja überhand, wo du dann denkst, oh, vielleicht ist er nicht ganz so viel, sondern es war genau die perfekte Novak Djokovic-Temperatur, ein bisschen Boris Bosniakovic angekackt, aber nicht zu sehr. Und ich dachte mir so, der gute Junge ist wieder gut drauf.
Nein, das ist für mich auch nach wie vor ein Phänomen, dass er einfach mit 38 diese Motivation hat, diese Disziplin, sich auch wirklich noch zu quälen im Training. Der will sich auch immer noch verbessern. Also es klingt illusorisch, aber man hat den Eindruck, dass er zumindest motiviert ist und immer neue Wege sucht. Und wie oft hat der Melder gewonnen? 10-mal?
10-mal.
Also den muss man auf der Liste haben und die Auslosung meint es, glaube ich, ganz gut mit ihm. Ja, er hat die Winterpause auch, aber wenn einer Erfahrung hat und mit Winterpausen umgehen kann und topfit nach Melbourne kommt, dann ist es Novak Djokovic. Also ich persönlich würde mich natürlich freuen.
Ja, und ich glaube, ich habe immer deine Worte in meinem Ohr, dass Novak sich mehr Sorgen macht, wenn er so Hardhitter am Anfang hat, aber er hat Pedro Martinez in der ersten Runde, da ist auch so ein Bautista Agut bei ihm in der Sektion, also es sind Spieler, über die er auch Rhythmus findet. Ne? Es sind jetzt nicht so Spieler, wo er das Gefühl hat, oh Gott, ich komme hier gar nicht rein, die servieren,
genau,
servieren, servieren.
Genau, wo er vom Platz
geschossen
wird, so ein 21-Jähriger, der einfach unglaublich gut aufschlägt, sondern Grundlinienspieler, damit kommt er klar.
Ja, genau. Und die hat er auch. Das Einzige, wo ich mir Sorgen mache, für alle Spieler, nicht nur für Novak, aber für Novak natürlich, weil er eben ein bisschen älter ist. Es soll sehr heiß werden, Boris. Also jetzt die ersten paar Tage werden noch okay, aber dann hinten raus wird es immer wärmer und am Samstag nächste Woche soll es sogar 40 Grad sein. Also es wird heiß. Und das ist wieder, das ist das Interessante bei den Australian Open. Die letzten paar Australian Open waren ja eher auf der kühleren Seite. Mit kühl ist natürlich immer noch 25 Grad gemeint, aber eben nicht diese extremen Temperaturen. Dieses Jahr sieht es wohl so aus, als könnte es wieder die alten Australian Open werden, die eben über die 30 hinausgehen und manchmal sogar an den 40 kratzen.
Gibt es da nicht eine Hitzeregelung mittlerweile, dass es bei einer gewissen Außentemperatur zusammen mit der Luftfeuchtigkeit gibt es da wohl auch eine Unterbrechung oder man kann das Dach etwas früher über den Platz ziehen, damit eben die Spieler bessere Bedingungen haben, Tennis zu spielen?
Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Das würde ich mir einfach wünschen, dass sie das machen, auch schon bei 33 Grad. Weil es geht ja nicht nur um die Spieler, sondern es geht vor allem um die Männer, die Best of Five spielen. Ey, die stehen da 4 Stunden bei 30 Grad. Selbst wenn sie das Match gewinnen, die sind 2 Tage später immer noch platt, weil die Substanz einfach fehlt. Ja. Aber was ich immer mehr merke, bei immer mehr Turnieren kippen Zuschauer und Zuschauerinnen um. Und ich finde, man will doch alle gesund halten. Und ich verstehe schon, die Turniere sagen, ja, aber wir sind ein Freiplatzturnier. Okay, am Ende who cares? Weißt du, wer fragt am Ende, ob im Viertelfinale mit dem Dach halb zugespielt wurde oder mit dem Dach offen? Ja. Ganz ehrlich, da geht doch die Gesundheit vor, als ob das Dach offen oder zu war und was dann am nächsten Tag irgendein Häschen in irgendeiner Zeitung geschrieben hat. Das Dach sollte aber offen sein, finde ich einfach.
Meine Liebe, wir merken, dass wir uns vermisst haben. Wir haben
wir babbeln ohne Ende.
Wir haben große Lust, uns auszutauschen über unser Lieblingssport. Es ist schön, dich so zu sehen. Du bist gut drauf. Ich habe dich vermisst. Ich habe den Tennissport vermisst und freue mich jetzt wirklich, dass Melbourne endlich losgeht, zusammen mit dir.
Ich freue mich auch. Boris, du bist natürlich wie immer bei Eurosport. Also bitte schaltet fleißig Eurosport ein mit Boris als Experten. Ich bin in Australien, die rasende Reporterin vor Ort. Genau. Und wir hören uns in einer Woche ungefähr circa wieder, wenn dann die ersten paar Matches schon rum sind.
Ganz genau. Grüße an Melbourne. Ja, ciao, ciao.